Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext zum heutigen Sonntag lesen wir Jesaja 65, die Verse 17 bis 25. Jesaja 65, 17 bis 25. Da sagt Gott durch seinen Propheten Jesaja: Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und an das Frühere wird man nicht mehr denken und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Vielmehr freut euch und frohlockt alle Zeit über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich schaffe Jerusalem zum Frohlocken und sein Volk zur Freude. Und ich werde über Jerusalem frohlocken und über mein Volk mich freuen. Und die Stimme des Weinens und die Stimme des Wehgeschreis wird darin nicht mehr gehört werden. Und es wird dort keinen Säugling mehr geben, der nur wenige Tage alt wird, und keinen Greis, der seine Tage nicht erfüllte, meint vorzeitig stirbt. Denn der Jüngste wird im Alter von 100 Jahren sterben, und wer das Alter von 100 Jahren nicht erreicht, wird als verflucht gelten. Sie werden Häuser bauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und ihre Frucht essen. Sie werden nicht bauen und ein anderer bewohnt. Sie werden nicht pflanzen und ein anderer isst. Das sind im Alten Testament ja immer Zeichen des Gerichts, dass Gott sagt, wenn er meinem Wort nicht gehorcht, werden Feinde kommen und das rauben, was ihr gebaut und gepflanzt habt. Das wird dort nicht sein. Denn wie die Lebenszeit des Baumes wird die Lebenszeit meines Volkes sein. Und meine Auserwählten werden das Werk ihrer Hände genießen. Nicht vergeblich werden sie sich mühen und nicht zum jähen Tod werden sie zeugen. Denn sie sind die Nachkommen der Gesegneten des Herrn und ihre Sprösslinge werden bei ihnen sein. Und es wird geschehen, ehe sie rufen, werde ich antworten, während sie noch reden, werde ich hören. Wolf und Lamm werden zusammen weiden und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und die Schlange, Staub wird ihre Nahrung sein. Man wird nichts Böses und nichts Schlechtes tun auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, der heutige Ewigkeitssonntag, der letzte Sonntag vor der beginnenden Adventszeit dann am nächsten Sonntag, erinnert uns im Trubel des Alltags mit seinen Sorgen und Nöten an eine großartige Tatsache: Wir gehen einer herrlichen Zukunft entgegen. Deshalb das Thema der Predigt: unsere herrliche Zukunft. Unsere, wenn wir als Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus zu ihm und seinem Volk gehören. Unsere herrliche Zukunft. Anfang des 20. Jahrhunderts arbeitete auf Papua-Neuguinea, das ja so ein bisschen an Indonesien dran geklebt ist, man sieht es auf der Karte, ein Missionar. Lange Zeit suchte er vergeblich nach einem Wort für Hoffnung. Er musste die Bibel und die biblische Botschaft erst einmal in die bis dahin unbekannte und unerforschte Sprache der Eingeborenen übersetzen. Und solche Übersetzungen, gerade wenn die Sprache gänzlich unbekannt ist, ist ja besonders bei ideellen Begriffen, die nichts Greifbares, nichts Sichtbares zum Ausdruck bringen, sondern einen geistigen Inhalt, oft ganz besonders schwer. Und so hat er sich lange Zeit vergeblich bemüht, diesen einen Begriff für Hoffnung in ihrer Sprache zu finden. Im Jahr 1909 hatte er bei einer seiner Ausreisen 3 Kinder in Deutschland zurücklassen müssen. Missionsschulen im Ausland, beziehungsweise auch solche, die mal für ein Jahr ins Missionsland gehen, um dort die Kinder der Missionare zu unterrichten, gab es damals eher selten bis gar nicht. Die wurden dann zurückgelassen in Deutschland, dort unterrichtet. Wieder draußen in Neuguinea wurde der Missionarsfamilie ein weiterer Sohn geschenkt. Die Freude war groß. Doch kaum war der Junge ein Jahr alt, wurde er todkrank und starb. Am nächsten Vormittag zimmerte der Missionar eigenhändig den Sarg, Träne und Träne fiel ihm auf die gehobelten Bretter. Ein Eingeborener beobachtete ihn aufmerksam. Und nach einer Weile fragte dieser Eingeborene den Missionar teilnahmsvoll: Dein Sohn ist tot. Werdet ihr jetzt auch weggehen? Nein, sagt der Missionar. Aber ihr werdet auch einmal sterben, fragt der Eingeborene nach. Was machen dann eure Kinder? Der Missionar antwortet: Die sind in Gottes Hand. O Missionar, sagt der Eingeborene, und eine Träne glänzte in seinen dunklen Augen, was seid ihr Jesus-Leute für besondere Menschen? Ihr habt andere Herzen als wir. Nicht wahr? Ihr könnt durch den Horizont sehen. Ein Bild von einem Dorf, Marktplatz dort bei den Papuas. Und ja, sagte der Missionar diesem Mann, das können wir. Wir können durch den Horizont in den Himmel sehen. Und als er das sagt, da wurde ihm klar, er hatte das richtige Wort für Hoffnung in der Sprache der Papua gefunden. Durch den Horizont sehen, das ist Hoffnung. Jesus-Leute können durch den Horizont sehen. Der Horizont ist ja die Grenze des Sichtbaren. Jesus-Leute können übers Sichtbare und durchs Sichtbare hinaussehen, denn sie haben Hoffnung. Und Hoffnung im christlichen Sinne, ich sage es immer wieder, ist ja nicht weniger als die felsenfeste Gewissheit, dass unser himmlischer Vater zu seinen Verheißungen steht, und zwar samt und sonders. Wir hatten es am letzten Mittwoch in der Gebetsstunde, das Wort, dass der Herr sagt, ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Und woran werden wir es erkennen? Dass er sagt, dass er tut, was er verheißen hat. Das ist das Merkmal. Daran dürfen seine Kinder, daran darf seine Gemeinde erkennen, dass Gott der Herr ist, dass er das tut, was er versprochen hat. Ganz und gar, ausnahmslos, keines seiner Worte wird unerfüllt bleiben. Das hat ganz massiv auch mit unserem heutigen Predigtext zu tun, da kommen wir noch drauf. Christliche Hoffnung heißt, dass er die feste Gewissheit, dass er alles wahrmachen wird, was er uns an Hilfe zugesagt hat. Und deshalb können Jesus-Leute durch den Horizont sehen, in doppelter Hinsicht mindestens, durch den Horizont der sichtbaren Dinge, durch den Horizont der sichtbaren, beschwerlichen Nöte und Lasten dieses Lebens. Ebenso auch durch den Horizont des Todes. Sie haben Hoffnung. Sie haben felsenfeste Gewissheit auf die noch unsichtbare Hilfe des Vaters heute und in Ewigkeit. Ja, liebe Geschwister, Jesus-Leute können durch den Horizont in den Himmel sehen. Was würden die Menschen dieser Welt dafür geben, wenn sie das könnten? Viele rennen zu Wahrsagerinnen auf den Jahrmärkten. Sie geben teures Geld aus, um zu erfahren, was bringt die Zukunft für mich. Jesus-Leute wissen, was die Zukunft bringt. Denn Gott hat in seinem Wort den Vorhang, der dieses Leben vom Zukünftigen trennt, ein Stück weit auf die Seite geschoben. Herrliches wartet auf uns. Alle belastenden Dinge aus diesem Leben werden vollkommen verschwunden sein. Das haben wir ja miteinander gelesen. Die Stimme des Weinens und die Stimme des Wehgeschreis wird darin nicht mehr gehört werden. Und gleich Anfang Vers 17 heißt es, und das an das Frühere wird man nicht mehr denken und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Liebe Geschwister, ich weiß gar nicht, ob uns immer bewusst ist, was für eine großartige Verheißung dieser Vers ist. An das Frühere wird man nicht mehr denken. Den zweiten Halbsatz hat Luther noch schöner und aussagekräftiger übersetzt. Noch wird man sie zu Herzen nehmen. Als Herzkranker weiß ich um die ungeheuer tröstliche Dimension dieser Verheißung. Ich weiß, was es heißt, sich Dinge zu Herzen zu nehmen. Wie es der Volksmund sagt, und das ist ja nicht nur symbolisch zu verstehen, das geschieht ja auch ganz real, ganz physisch, ganz körperlich, belastend und zerstörend. Das heißt, die Beschwernisse des Lebens werden einem zur Last. Und diese Last kann schließlich ganz real, ganz physisch, ganz körperlich das Herz nicht nur belasten, sondern schädigen und kaputt machen. Und da sagt Gott, im Himmel wird es nichts mehr geben, was unser Herz belastet. Es wird auch keine Erinnerungen mehr geben an das, was einmal war in diesem Leben, das wir als Last der Erinnerung mit in die Ewigkeit nehmen. Es wird ausgelöscht sein. Nicht einmal mehr denken werden wir an die Nöte dieser Zeit. Nicht, dass wir zurückblicken und sagen, Gott sei Dank, alles liegt hinter uns. Nein, wir werden nicht mal mehr zurückblicken im Erinnern an die beschwerlichen Dinge dieses Lebens. Denn wir wissen, liebe Geschwister, auch Erinnerungen können wehtun. Auch an Erinnerungen an Dinge, die längst überwunden sind. Ein großes Stichwort in der christlichen Welt ist seit Jahren, schon seit Jahrzehnten, das Thema innere Heilung. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal begegnet ist, ob ihr euch damit befasst habt. In manchen christlichen Kreisen war das seit den 80er, 90er ein ganz, ganz großes Thema, innere Heilung. Das meint, dass ein Mensch innerlich in seiner Seele, in den seelischen Verletzungen, die er erfahren hat, wieder gesund wird. Das meint innere Heilung. Aber eine vollständige innere Heilung ist in dieser Welt nicht möglich. Ich habe das immer wieder in der Seelsorge erlebt, auch im Persönlichen, wenn wir ehrlich sind, stellen wir fest, eine vollständige innere Heilung können wir in dieser Welt nicht erfahren. Ich denke etwa an eine junge Frau, die von ihrem Vater missbraucht worden war. Ich denke an Verletzungen, die man einander in der Ehe zufügen kann, die unter Umständen so schwer sind, dass die Seele darüber nie mehr heil wird, auch wenn man sich vergeben hat. Ich denke auch an Streit und Spaltungen innerhalb der Gemeinde Jesu, wo Geschwister jahrelang in brüderlicher und freundschaftlicher Verbundenheit zusammengearbeitet haben und dann gelingt es dem Teufel, sie gegeneinander aufzubringen. Selbst da, wo es durch das Wirken Gottes gelingt, dass wieder vollkommene Vergebung möglich ist, vollkommene Versöhnung, wo Dinge geistlich ausgeräumt und bereinigt werden, bleibt eine schmerzliche Erinnerung. Und es kann sein, dass unter Umständen Verletzungen in unserer Seele bleiben, die ein weiteres Miteinander schwer oder sogar unmöglich machen können. Ihr erinnert euch, auch die Brüder erinnern sich, wir haben darüber im Blick auf die Versöhnung mit der Gemeinde, die gegangen ist, vor 10 Jahren, immer wieder gesprochen. Ich habe auch darauf hingewiesen in der Predigt vor 3,5 Jahren beim Gemeindejubiläum, wo ich ganz stark gesagt habe, Versöhnung muss sein, ohne Wenn und Aber. Wenn auf beiden Seiten der Geist Gottes wirkt, dann ist auf beiden Seiten die Bereitschaft zur Buße, die Bereitschaft zur Vergebung, die Bereitschaft zur Versöhnung. Versöhnung muss sein. Ich habe damals aber auch gesagt, auch wenn echte Versöhnung geschehen ist, heißt das noch nicht, dass automatisch wieder ein Miteinander möglich ist. Auch wenn echte Versöhnung geschehen ist, können die menschlichen Verletzungen, das zerstörte Vertrauen, Jahre brauchen. Unter Umständen wird es nie mehr gelingen, dass wieder so viel heil wird, auch auf der zwischenmenschlichen Ebene, dass ein echtes Miteinander, das nicht früher oder später wieder in neuen Krach endet, weil auf der menschlichen Ebene das Vertrauen noch nicht wieder gewachsen ist, bis das wieder möglich wird oder auch gar nicht. Das sind 2 ganz verschiedene Ebenen. Aber gerade auf dieser Ebene, deshalb führe ich es auch noch mal aus, da sehen wir, wie wichtig, wie ungeheuer wichtig dieser Satz ist im Blick auf die Ewigkeit. Wir werden uns in der Ewigkeit nichts mehr zu Herzen nehmen. Da werden wir einmal mit allen, die zu Jesus gehören, auch wenn es zwischen uns auf dieser Erde noch so hart gefunkt hat, ganz gewiss, ganz ungestört beieinander sein können, alle, die zu Jesus gehören, weil wir uns an nichts mehr erinnern, was wir uns auf dieser Erde Böses angetan haben, möglicherweise. Es wird nichts mehr sein, was uns belastet. Auf dieser Erde ist uns das nicht zwingend verheißen. Solche Erinnerungen, solche Verletzungen, die das Miteinander vielleicht dauerhaft hindern können, wird es im Himmel nicht mehr geben. Alle Wunden werden vollständig geheilt sein. Es wird keine Narben und keine Albträume mehr geben, keine finsteren Gesichter und Gestalten, die wir nachts am Bett sitzen sehen. Absolut alle Altlasten aus diesem Leben werden restlos weggeräumt sein. Alles wird vergessen sein. Liebe Geschwister, ausgelöscht für immer und ewig, besser noch als auf jedem Computer. Wenn da einer alle Dateien gelöscht und sogar die Festplatte neu formatiert hat, dann mag ein guter Computerfachmann mit seinen Spezialprogrammen immer noch Dateien und Dateifragmente entdecken können. In der neuen Welt Gottes wird alles an unguten Erinnerungen vollkommen gelöscht sein. Nichts Belastendes aus diesem Leben wird mehr da sein, weil die unvorstellbare Pracht der neuen Welt so mächtig alle Speicherplätze belegt, da bleibt nicht ein einziges Kilobyte Speicherplatz für irgendwelche Altlasten übrig. Also mir ist da als sehr bescheidener Computernutzer aber das Bild mit der Speicherfähigkeit des Computers deutlich geworden. Heute kommt man an diese Grenzen ja nicht mehr ran, die haben so viele Gigabyte Speicherkapazität, die braucht Otto Normalverbraucher nicht. So viele illegale Filme aus dem Internet kann er gar nicht runterladen, was da drauf passt. Was wir als Christen dann ohnehin nicht tun. Aber mir ist deutlich geworden, wenn der Speicherplatz voll ist, da passt kein Kilobyte mehr drauf. Ja, wenn er voll ist, dann ist finito. Und unser Speicherplatz unseres Gehirns wird in der Ewigkeit einmal bis aufs letzte Byte voll sein mit der Herrlichkeit Gottes und der neuen Welt, die er für uns geschaffen hat, dann da bleibt nicht ein Fitzelchen übrig für irgendwelches Negative. Da ist die letzte Gehirnzelle erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes. Das heißt allerdings nicht, dass Gott unsere ganze Identität und Persönlichkeit löscht. Das ist für manche auch eine Frage. Werden wir uns noch erkennen? Bin ich in der Ewigkeit noch ich oder was bin ich da? Neuschöpfung, was heißt das? Unsere Identität bleibt. Wir in Christus, der neue Mensch, der neue Jakob Czarnke, der neue Waldemar Sinofzig, der neue Frank Lehmann, ohne allem, was vom alten Adam an uns immer noch ja anhängt und uns oft ja auch Not miteinander und aneinander macht. Der alte Adam ist komplett weg, aber der neue Mensch in Christus mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Identität, die er in Christus in diesen Erdentagen gewonnen hat, die bleibt. Ganz logisch, denn diese Erdenzeit dient ja dazu, dass Christus sich uns, die Gemeinde, als eine reine und schöne Braut zubereitet. Wenn Gott von dem, was sein Geist hier auf dieser Erde über Jahrtausende schafft, in unserem Leben über Jahre und Jahrzehnte schafft, wenn von all dem in der Ewigkeit gar nichts mehr bleiben sollte, das wäre ja mehr als merkwürdig. Und die Bibel sagt es uns auch ganz deutlich, dass Gott uns in dieser Welt umgestalten durch seinen Heiligen Geist neu machen will, dass wir Säulen und Edelsteine in seiner himmlischen Herrlichkeit sein werden. Wir können also so zusammenfassen, das Werk des Bösen in unserem Leben wird gelöscht, vollständig. Das Werk aber, das Gott durch seinen Heiligen Geist in uns geschaffen hat, das bleibt in Ewigkeit. Das zeigt ja auch nochmal das Bild des Apostels Paulus, wenn er sagt, manche werden durchgehen, jeder wird sehen, wie er gebaut hat auf den Grund der Christus. Heißt, mancher mit Holz, Stroh, andere mit Gold, Silber, Edelstein. Holz und Stroh werden verbrennen. Das Böse, was nicht durch den Geist Gottes geschaffen war, das wird verbrennen. Aber was Gott durch seinen Geist in unserem Leben geschaffen hat, das wird auch in der Ewigkeit mit uns ankommen. Das wird auch dort Teil unserer Identität sein, unseres neuen Lebens. Der neue Himmel und die neue Schöpfung sind ja nicht nur Neuschöpfung, sie sind ja vor allem Vollendung der ersten Schöpfung. Das, was Gott seit Adam und Eva an dieser Welt und in uns Menschen angefangen hat, das erfährt ja nicht einen völligen Abbruch und dann kommt was komplett Neues, sondern das, was er da angefangen hat, das vollendet er auf die Ewigkeit hin. Was Gott im Garten Eden angefangen hat, kommt dann in Perfektion, in äußerster, edelster Vollendung zur Erfüllung. Wir sehen das in Offenbarung 21, wir haben die ersten Verse gelesen als Lesung. Das neue Jerusalem hier im Bild der goldenen Stadt ist die Offenbarung beschreibt, dargestellt. Das neue Jerusalem hat 12 Tore. Was steht drauf? Die Namen der 12 Stämme Israel. Das neue Jerusalem hat eine Mauer. Und diese Mauer hat 12 Grundsteine. Und was steht drauf? Die Namen der 12 Apostel. Die 12 Stämme Israels stehen fürs Volk des Alten Bundes. Die 12 Apostel stehen fürs Volk des Neuen Bundes. Das heißt, im neuen Jerusalem kommt die Gemeinde Gottes, das Volk Gottes des Alten und des Neuen Bundes zur Vollendung. Das ist aber noch da, das ist nicht einfach irgendwas ganz Neues, sondern der alte Bund und der neue Bund kommt im neuen Jerusalem zur Vollendung. Deshalb hat Hedwig von Redern völlig zu Recht in einem ihrer Lieder gedichtet, wir haben es als Eingangslied gesungen, dort vor dem Throne im himmlischen Land treffe ich die Freunde, die hier ich gekannt. Wir werden einander wieder kennen und werden ungetrübte Freude aneinander haben, weil es nichts mehr gibt, was diese Freude trüben könnte. Davor, vor der neuen Welt, von der unser Predigtext auch gleich im ersten Vers redet, kommt allerdings noch eine andere Zeit, das tausendjährige Reich. In unseren Versen des Predigtextes Jesaja 65 fließen beide ineinander. Denn in den Versen 20, da sehen wir, Vers 17 redet vom neuen Himmel und der neuen Erde, das ist definitiv nicht das tausendjährige Reich. Vers 20 folgende aber reden noch davon, dass es Geburt und Tod gibt. Wer mit 100 stirbt, wird noch als Jüngling gelten, aber es sterben noch Menschen. Es gibt noch Sünde. Wer die 100 nicht erreicht, gilt als verflucht. Das kann nur aufgrund von Sünde sein. All das gibt es aber in der Ewigkeit nicht mehr. Da gibt es keinen Tod, keine neuen Geburten und keine Sünde und kein Verfluchen mehr. Wir merken, das sind Aussagen, die passen nicht in den neuen Himmel und die neue Erde hinein. Das kann sich nur aufs tausendjährige Reich beziehen. Das ist die Zeit zwischen der Wiederkunft Jesu und der Zeit, bis Gott den neuen Himmel und die neue Erde schafft. Ein Mann, der so seine Probleme mit dem tausendjährigen Reich hat, der meinte, hat mich mal gefragt, was soll das denn? Wozu brauchen wir ein tausendjähriges Reich? Es gibt viele und klare biblische Gründe. Einer, was wir am Anfang schon gesagt haben, Gottes Wort muss erfüllt werden. Und es gibt eine Unmenge an Verheißungen des Alten Testaments. Die können sich nur im tausendjährigen Reich erfüllen. Und weil wir festgestellt haben und unser ganzes Glaubensleben darauf baut, dass nicht eine einzige Verheißung, die Gott uns in seinem Wort gegeben hat, unerfüllt bleiben kann. Deshalb muss schon allein aus diesem Grunde das tausendjährige Reich kommen, damit alle diese Verheißungen erfüllt werden. Darüber hinaus hat das tausendjährige Reich mindestens noch eine zweifache Bedeutung. Gott hat die Erde, diese unsere Erde, auf der wir leben, geschaffen, um auf ihr zu herrschen, um hier auf dieser Erde mit den Menschen, die er geschaffen hat, zu leben, so wie wir es im Garten Eden sehen. Und dieses Ziel, dieses Schöpfungsziel, das lässt er sich vom Teufel nicht kaputt machen. Das wird er zum Ziel bringen. Er wird es tun. Und deshalb wird er auch diese vergängliche Erde nicht endgültig und bis zum Letzten der Herrschaft Satans überlassen. Er wird sie ihm entreißen mit der Wiederkunft Jesu und selbst auf ihr regieren durch Jesus Christus, seinen Sohn. Jesus kommt am Ende nicht nur als der Überwinder des Bösen, des Antichristen, er kommt noch viel mehr als der große Zurechtbringer, der die Erde zu dem macht, was sie von Anfang an sein sollte. Dazu gehört, dass Gottes Volk Israel die Erfüllung seines Bundes erfahren wird in dieser Zeit, zu seiner Bestimmung kommen wird und dass Gott den Menschen, allen Menschen auf Erden im tausendjährigen Reich zeigen wird, was eigentlich Israel den Menschen hätte schon zeigen sollen, nämlich wie sie auch nach dem Sündenfall hätten leben können, wenn sie bei Gott Weisung gesucht hätten. Trotz Sünde könnte der Mensch in hohem Maß an Frieden leben, wenn er nach Gott fragen würde, wenn er sein Leben an den Ordnungen Gottes ausrichten würde, wenn er in seinem Leben nach Gott und nach Gottes Willen fragen würde und insbesondere, wenn er sich in seinem Leben vom Geist Gottes leiten lassen würde. Und deshalb ist ein besonderes Kennzeichen dieser Zeit, dass die Völker hinaufziehen nach Jerusalem, um den Rat Gottes zu suchen, der in Christus Jesus dann auf dem Thron Davids sitzt. Das ist das Kennzeichen. Lasst uns hinaufziehen nach Jerusalem, die Hilfe Gottes suchen und seinen Rat. Dieses messianische Reich wird aber nicht durch eine höher entwickelte Menschheit, auch nicht durch eine höher entwickelte Christenheit geschaffen. Das ist die sogenannte triumphalistische Weltsicht mancher Kreise. Triumphalistisch kennen wir als Triumph, Sieg. Diese Sicht meint, die Christenheit wird immer vollmächtiger in der Kraft des Heiligen Geistes wirken. Gewaltige Erweckungen werden rund um den ganzen Erdball gehen und ganze Völker transformieren, das heißt geistlich umwenden und erneuern. Und so entsteht dann irgendwann mal das tausendjährige Reich, dass immer mehr Menschen an Jesus glauben und schließlich die ganze Welt für Jesus gewonnen ist. Das sind schöne, fromme Träume. Es wäre schön, wenn es so käme. Aber die Bibel sagt das reine Gegenteil. Gottes Wort sagt uns unmissverständlich, die Welt wird immer gottloser. Auch die Christenheit wird vom großen Abfall ergriffen. Und wir sehen ihn heute an allen Fronten in vollem Gang. Und auf diesem Gipfel der Entwicklung, und sagt die Bibel, wird der Antichrist kommen, das personifizierte Böse. Die Erde steuert dem vom gottlosen Menschen verschuldeten Chaos und Untergang entgegen. Hinweise in Politik und Gesellschaft erspare ich mir. Aber am tiefsten Punkt des Chaos, sagt die Bibel, wird Christus kommen. Und in seiner Macht, nicht in der Macht einer vollendeten Kirche, sondern in seiner Macht, wird er das tausendjährige Friedensreich aufrichten. In dem dann ein altes Bild, das hing früher so oder so ähnlich in vielen Bauernstuben, in dem Löwe, Wolf und Lamm friedlich miteinander auf der Weide liegen, auch in der Natur, die ursprünglichen paradiesischen Zustände wiederhergestellt sein werden. 1000 Jahre lang wird die Erde und das Zusammenleben der Menschen miteinander, das Zusammenleben der Menschen mit den Tieren und das Zusammenleben der Tiere untereinander schlicht, das Zusammenleben der ganzen Schöpfung so sein, wie Gott es von Anfang an gewollt hat. 1000 Jahre lang. Und erst danach wird Gott den neuen Himmel und die neue Erde schaffen. Nun herrscht Freude dann im neuen Himmel, in der neuen Erde, in Ewigkeit. Vers 18. Sie werden sich ewiglich freuen und fröhlich sein über dem, was ich schaffe. Und Gott sagt weiter, ich will mich freuen über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Gott freut sich über uns, über seine Gemeinde, die er in Jesus zur Vollendung gebracht hat. Gott freut sich selbst über das, was er geschaffen hat. Eine Hausfrau kennt das auch in diesen irdischen Tagen schon ein bisschen, die Freude über das, was man geschaffen hat. Da ist ein großer Geburtstag in der Familie. Sie hat das Haus gescheuert und gewienert vom Keller bis zum Dach. Köstliche Kuchen sind gebacken, der Tisch ist herrlich geschmückt. Jetzt ist ihre größte Freude, dass die Gäste sich freuen, dass ihnen der Kuchen schmeckt, dass sie von der Tischdekoration begeistert sind, so wie unsere Frauen, wenn sie am Frauentreff in die Gemeinde kommen. Und dass der Onkel Fritz nicht meint, Rosinen im Käsekuchen sind nicht mein Ding, und häuft eine nach der anderen fein säuberlich an den Tellerrand. Das sind die Situationen, die freuen die Hausfrau manchmal weniger. Denke da an ein kleines Erlebnis. Vom Bengelhaus waren wir als Studenten immer wieder in Gruppen zu praktischen Einsätzen in den verschiedenen Gemeinden. Morgens Gottesdienst, nachmittags noch weiteres Programm mit der Gemeinde oder Mitarbeitern der Gemeinde. Und dazwischen waren wir einzeln oder in kleinen Gruppen bei Gemeindegliedern zum Mittagessen eingeladen. Und so waren wir an diesem Sonntag, mein bester Studienfreund und auch ein Dritter, bei einer älteren alleinstehenden Dame eingeladen. Es wird wohl eine Witwe gewesen sein. Sie hatte aufgefahren, was das Haus nur hergab. Mit größter Liebe und Sorgfalt war alles köstlich bereitet. So saßen wir um den Tisch beim ersten Gang einer leckeren Suppe. Da hält plötzlich einer unserer Mitstudenten seine Hand merkwürdig über den Suppenteller. Er schweigt und schaut. Wir schweigen auch und schauen. Die Gastgeberin schaut auch und schweigt. Er hatte ein Haar in der Suppe gefunden. Kein sprichwörtliches, ein leibhaftiges. Und das hielt er nun mit spitzen Fingern an einem Ende über dem Teller. Der Rest war noch in der Suppe. Es war ein stattliches Haar, ein langes Haar, viele, viele Zentimeter lang. Und während wir da alle sitzen und starren und staunen, zieht er sachte in Zeitlupe das Haar senkrecht nach oben aus der Suppe heraus, also nicht weniger als so hoch mindestens, Zentimeter um Zentimeter, Zeitlupe, also höchstens halb so schnell wie ich gerade hier. Mit jedem Zentimeter, mit dem das Haar aus der Suppe wuchs, rutschte die Gastgeberin auf ihrem Stuhl kleiner und kleiner in sich zusammen. Wir haben ihm natürlich hinterher ordentlich den Marsch geblasen. Wir haben gesagt, das kannst du ja wirklich nicht bringen. Da kannst du beten, Herr, hilf schlucken oder lass es ungeniert irgendwo auf der Seite verschwinden. Warum erzähle ich's? In der Ewigkeit wird keiner, absolut keiner, ein Haar in der Suppe finden. Dort herrscht ungetrübte Freude für die Gäste und für den Gastgeber. Gott schafft vollkommen Neues. So unvorstellbar schön, dass alle Freuden dieser Welt nichts dagegen sind. Im Anschluss an die Predigt werden wir miteinander das Lied singen, die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Liebe Geschwister, auch ein unvorstellbarer Gedanke. Wir werden eine Pracht haben in der Herrlichkeit wie die Sonne. Und es ist nicht die fromme Fantasie eines Liederdichters, das ist die Verheißung Gottes. Richter 5, 31 und andere Stellen. Die ihn aber lieb haben, müssen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Macht. Unvorstellbar wird die Herrlichkeit sein, zu der uns Gott berufen hat. Aber wie wird es sein? Konkret, das war früher regelmäßig auch die Frage meiner Kinder im Religionsunterricht, haben sich gemeldet, wenn wir aufs Thema Ewigkeit kamen, Herr Pfarrer, wie wird's mal im Himmel sein? Muss man dort den ganzen Tag Halleluja singen? Darf man Gameboy spielen? Waren damals Themen, kriegt der Münchner jeden Tag sein Bier? Oder wie es einmal auf einer christlichen Freizeit die heiß diskutierte Frage war, bekommt der Pfarrer Paul Deitenbeck seinen heiß gewünschten Bernhardiner? Bernhard Deitenbeck hat wohl zeitlebens, ich weiß nicht, ob er euch ein Begriff ist, ein gläubiger Pfarrer, seht schon in der Ewigkeit, er hat die Antwort schon vielleicht, auf die wir noch warten. Er hat sich zeitlebens gewünscht, einen Bernhardiner zu haben und hat nie einen gehabt. Und hat wohl auf der Freizeit geäußert, im Himmel kriegt er ihn. Und unter den frommen Brüdern entspannt sich nun eine hochtheologische und sehr ernste Diskussion, ob man im Himmel einen Bernhardiner kriegt oder nicht. Man kann diese Frage seelsorgerlich beantworten, mit einem fröhlichen und herzhaften, natürlich, was denn sonst. In der Ewigkeit muss doch keiner auf was verzichten, da ist Freude die Fülle. Man kann diese Frage dogmatisch korrekt beantworten. Wenn er ihn bekommt, freut er sich ohne Zweifel. Wenn er ihn nicht bekommt, hat Gott tausendmal Schöneres, dann freut er sich zweifellos auch. Hat er überhaupt noch ein Erinnern an seinen Wunsch an einen Bernhardiner? Wenn nicht, dann vermisst er ihn auch nicht und freut sich auch. Das wäre die dogmatisch korrekte Antwort. Ich beantworte die Frage lieber seelsorgerlich und sage, natürlich darf er sich an seinen Bernhardiner freuen und überlasse diese Stelle. An dieser Stelle die Dogmatik den Dogmatikern. Deitenbeck bekommt seinen Bernhardiner und ich ein großes, wunderschönes Naturparadies mit vielen Tieren und Blumen und Seenlandschaften. In jedem Fall bekommen wir eine ganze Ewigkeit zum Staunen über die Schönheit und Größe Gottes und dessen, was er schafft. Wir werden sein wie die Träumenden, die noch nicht fassen, was sie sehen. Wir werden lachen und glücklich sein, wenn wir vor Jesus stehen. Wir gehen einer herrlichen Zukunft entgegen, die Gott für die bereithält, die ihn lieben und ihm vertrauen. Amen.